und herzlich willkommen bei Casa Clou. Mein Name ist Uwe und ich wünsche euch ein wundervolles neues Jahr. Viel Erfolg für 2023. Die Winterpause ist rum und wir sind jetzt wieder da und es gibt jeden Freitag eine neue Folge von uns beziehungsweise von interessanten Personen, die wir interviewt haben. Diese Woche darf ich euch Britta Musik vorstellen. Sie verbindet quasi die Kreativität mit der Technologie. Erlesene Technologie, geschmackvoll serviert, so leitet sie ihre Homepage ein. Mindfulness ist ein Thema, also Meditation, Körper, Geist, alles was dazugehört, dass man mental und körperlich fit ist. Mein Körper ist mein bester Drogendealer und die Natur hilft mir dabei, alles zu verwerten. Genau das sagt sie und das lebt sie auch. Das Business auf ein breites Fundament stellen, genau das macht sie erfolgreich. Und was sie damit meint, das erzählt sie heute unsere Silvia in dem Interview. Direkt jetzt nach dem Intro. Ich wünsche euch viel Spaß dabei.
Guten Morgen, danke, dass ihr mich heute da habt.
Steigen wir gleich mal als erstes in deine Homepage ein, weil ich habe mir die angeschaut und ich war so fasziniert davon, dass du das Wort Technologie und Boutique irgendwie verbindest, weil das so in meinem Kopf nicht zusammenpasst. Erzähl mal, was sich so dahinter verbirgt.
Ja, Boutique steht für mich an sich dafür, dass es etwas relativ Kleines, Überschaubares ist, was aber sehr stark ausgerichtet hat, einen bestimmten Fokus hat. Also eine Boutique hat ja meistens ein bestimmtes Sortiment und geht nicht jetzt her und bietet alles Mögliche an. Und deswegen habe ich auch das Wort Boutique verwendet. Technologie deswegen, weil das etwas ist, was mich seit, ich möchte schon fast sagen, Kinderzeit interessiert. Und warum ich auch den Weg gewählt habe, den ich so gegangen bin. Ich habe Wirtschaftsingenieurwesen studiert, weil mich einfach Technik, Technologie fasziniert hat und ich mehr darüber wissen wollte und das auch immer noch will. Also ich bin jemand, der sehr viel liest und sich über alles Mögliche informieren möchte, weil ich finde, es gibt so viel faszinierende Sachen, auch bei Themenbereichen, wo wir vielleicht denken würden, na, das ist jetzt langweilig oder ist so gar nicht meins. Ich denke, man kann in jedem Bereich irgendwas Faszinierendes entdecken und Technologie nimmt ja auch immer einen größeren Stellenwert in unserem Leben ein.
Wann hast du dich selbstständig gemacht?
Also ich war sehr lange in der Industrie, es waren über 20 Jahre. Wie gesagt, nachdem ich Wirtschaftsingenieur studiert hatte, bin ich in die strategische Geschäftsentwicklung gegangen, habe für unterschiedlichste Firmen gearbeitet, Mittelstand, Konzerne. Und dadurch, dass es strategische Geschäftsentwicklung war, immer, was wir heute mit Innovationen bezeichnen, immer in dem Bereich, was gibt es Neues, welche neue Produkte müssen wir auf den Markt bringen oder für welche Produkte brauchen wir neue Märkte. Also in die Richtung gegangen. Und 2008 war ein sehr, sehr schwieriges Jahr für mich. Da sind unterschiedlichste Dinge passiert. Will ich jetzt gar nicht so genau darauf eingehen, aber es war einfach, dass irgendwie 90% von meinem Leben sich total verändert hat. Bei vielen Dingen jetzt zum Negativen. Einer meiner Elternteile ist schwer an Krebs erkrankt und das war dann auch nicht absehbar, dass es besser wird. Und all diese Geschehnisse haben letztendlich auch dazu geführt, dass ich das irgendwie nicht mehr verarbeiten konnte und ich hatte einen schweren Blinddarmdurchbruch, wo ich beinahe gestorben wäre. Das haben mir die Ärzte nachher gesagt und ich habe auch recherchiert, warum es dazu gekommen ist. Ich habe nämlich keine Schmerzen gespürt und deswegen ist dieser Blinddarmdurchbruch unbemerkt geblieben, bis dann irgendwann das so stark wurde, dass ich es doch gemerkt habe. Und da ich ja wieder interessiert bin über Technologie und so weiter, habe ich das später mal recherchiert und eben rausgefunden, dass Rothaarige manche Schmerzen nicht so empfinden. Genau. Also das ist so ein bisschen die Hintergrundgeschichte und das war so ein Wendepunkt für mich. Ich war dann natürlich ein paar Monate stillgelegt durch die ganze OP und musste mich ausruhen und dann habe ich mir gedacht, so, ich wollte schon immer etwas Eigenes machen. Warum nicht jetzt? Weil wenn ich es jetzt nicht mache, wann dann? Weil jetzt war ich ja sowieso nicht angestellt irgendwo. Genau. Und dann habe ich überlegt, was mache ich denn? Womit will ich mich selbstständig machen? Und Und dadurch, dass ich eben wahnsinnig gerne lese und mich Technologie fasziniert, bin ich auf die Idee gekommen, fiktive Geschichten zu schreiben, in die ich aktuelle Technologiethemen einflechte. Weil dadurch, dass ich ja immer in der strategischen Geschäftsentwicklung war, war ich in dem Bereich sehr nah dran. Und mein Freundeskreis hat immer sich gewundert, von was für Dingen ich erzähle, weil die haben das natürlich nicht so mitbekommen. Ist ja auch nicht jeder in dem Bereich tätig. Aber gelesen wird immer. Und dann habe ich mir gedacht, Bücher sind ein schönes Vehikel, um Informationen zu transportieren, die Menschen vielleicht nicht typischerweise erfahren würden oder erst zu einem späteren Zeitpunkt. Und dadurch, dass Technologie immer ein größeres Thema in unserem Leben ist, halte ich es für sehr wichtig, dass viele Menschen relativ frühzeitig davon erfahren, um sich eine Meinung dazu zu bilden, um auch dann entscheiden zu können, möchten sie sowas oder nicht. Genau. Und da kam eben dann der Boutique-Verlag, wo ich gesagt habe, ich will jetzt aber nicht jedes Jahr 40 Bücher rausbringen, sondern ich mache nur ganz dedizierte Projekte, ganz ausgewählte, wo ich auch entscheide, welche Technologie oder welche Arten von Technologien passen zu welcher Geschichte. Und so habe ich dann angefangen, 2009.
Aber heißt es, dass du quasi dann nur du Geschichten schreibst oder nimmst du auch Geschichten von anderen dann an?
Also genau, das erste Buch, das ist, glaube ich, typischerweise bei jedem so, das habe ich selber geschrieben. Das ist ein Roman, da geht es um Diversity-Themen, da geht es auch um die Solarindustrie. Das war 2009, 2010 war das ein großes Thema. Da habe ich sehr viel recherchiert, was es da Neues gab. Und dann habe ich mir gedacht, ich muss was anderes machen. Und das nächste Projekt war tatsächlich mit Schülern und Schülerinnen bei uns aus dem Landkreis, weil ich mir gedacht habe, auch die Jugend, für die ist es wichtig, sich mit Technologiethemen auseinanderzusetzen. iPhones, iPads, Computer, alles Mögliche nimmt ja immer mehr Einzug in das Leben. Die Kinder werden jünger, wenn sie solche Geräte haben. Und das ist jetzt nur mal ein Beispiel. Und dann habe ich mit den Schulen bei uns im Landkreis ein Projekt gemacht, wo Schüler und Schülerinnen an einem Wettbewerb teilgenommen haben, den ich ausgeschrieben habe, um eine Kurzgeschichte zu schreiben. Ich habe keine großen Vorgaben gemacht, außer dass die Kurzgeschichte in etwa 4 A4 Seiten lang sein muss, nicht kürzer, und sie muss sich um ein Thema aus der Technologiewelt drehen. Und es reicht mir nicht, wenn jemand iPad reinschreibt oder Computer. Und das war ein super Projekt, das war um die Zeit jetzt etwa, 2011, und 50 Kinder und Jugendliche haben Geschichten abgegeben. Und dann hatte ich eine Jury aus Vertretern vom Verein Deutscher Ingenieure, unser Bürgermeister in Glonn, der selber auch Lehrer war, und eine Dame aus dem Buchbereich. Weil dann hatte ich nämlich alle drei Bereiche abgedeckt. Und die haben die Geschichten bewertet und haben dann drei Sieger gekürt. Und ich habe gesagt, alle Geschichten, die diese Kriterien erfüllen, kommen in ein Buch. Und dann haben wir ein Buch veröffentlicht. Letztendlich sind es 29 Geschichten gewesen, die dann die zwei Kriterien erfüllt haben, Länge und Technologie umfassend. Und bei der Kürung der Sieger haben wir eine Veranstaltung in Glonn gemacht, wo wir eben die drei Auserwählten dann haben die Geschenke bekommen und wir haben einen tollen Event gemacht, der auch super besucht war. Also wir waren voll bis unter das Dach, so dass also nicht nur die Eltern von den Kindern da waren, sondern auch aus dem Landkreis Erwachsene und Jugendliche gekommen sind, die sich für das Thema interessiert haben und auch die Bücher dann gleich gekauft haben. Und das war so ein Herzensprojekt, wo ich gesagt habe, ich habe den Autorinnen und Autorinnen ja kein Honorar bezahlt, aber alle Gewinne, die ich aus dem Buchverkauf gemacht habe, habe ich gespendet für das Ebersberger Kleeblatt in Ebersberg, für ein Kinderprojekt.
Oh Gott, ich finde das so schön gerade. Menschen, die Kreativität fördern und vor allem bei Jugendlichen, weißt du, ich denke mir auch immer, dadurch, dass ich ja selber so viel Biografien immer lese, weiß ich, dass manchmal bedarf es wirklich nur einer Person, die dir dann den Weg neu zeigt oder dich motiviert, etwas zu machen oder dass du an dich glaubst. Und ich möchte gar nicht wissen, bei wie viel von den Kindern du genau sowas, genau bei wie viel von diesen Kindern du das bewirkt hast. Ich finde das gerade mega, mega schön. Planst du denn nochmal sowas? Also machst du das öfter, solche Veranstaltungen?
Also ich bin gerade im Überlegen, wie ich es anders mache, weil mit den Geschichten, das war, also ich habe dann auch versucht, dieses Projekt nochmal in München umzusetzen, was leider wahnsinnig schwierig war. In München gibt es über 50 Schulen. Die Lehrkräfte sind extrem eingebunden und das wäre ja so ein Zusatzprojekt. Und ohne die Lehrkräfte kann ich sowas nicht durchführen. Also da ist es relativ schwierig, außer ich würde es aus der Schule rausnehmen, das Projekt, und würde versuchen, über Social Media die Leute zu erreichen oder Ähnliches. Also nachdem das mit dem zweiten Projekt in München nicht geklappt hat, habe ich einen anderen Ansatz. Und zwar, jetzt muss ich ein bisschen springen zu dem, was ich vor 2 Jahren angefangen habe. Das ist auch noch in dem Verlag, weil was ich aus den letzten Jahren ergeben hat, ist, dass ich zwar mit dem Verlag angefangen habe, dadurch, dass ich aber so viel im Bereich Innovation auch recherchiere, bin ich wieder ein bisschen zurück in meine alte Welt. Das heißt, ich bin jetzt auch für Unternehmen freiberuflich tätig, um sie bei der strategischen Geschäftsentwicklung zu beraten. Zum Thema Innovation, zum Thema Nachhaltigkeit, zum Thema Diversity, die sind mir alle sehr wichtig. Genau. So. Um wieder die Brücke zum Verlag zu machen, ein Projekt, was ich vor 2 Jahren begonnen habe, das nennt sich Chili Picks. Das ist ein Newsletter und wir bauen auch gleichzeitig mit dem kleinen Team eine Wissensdatenbank online auf. Und da geht es genauso um das gleiche Thema. Spannende Technologiethemen, erstaunliche Innovation, die wir jetzt nicht unbedingt auf den Hauptseiten von irgendwelchen Zeitungen finden, einer breiten Leserschaft vorzustellen. In dem Fall jetzt nicht über Bücher, sondern das Medium ist dann eben ein Newsletter, den wir wöchentlich, aktuell 2-wöchentlich rausschicken und richtet sich sowohl an Firmen, weil die wahnsinnig viele Informationen dazu finden, welche Startups entwickeln schon irgendwas und große Konzerne können ja mit Startups zusammenarbeiten, um dann eben neue Dinge zu entwickeln. Also Lösungen voranzutreiben, wo sie nicht alles neu machen müssen, weil die Startups schon einen Teil der Lösung liefern. Und die zweite Zielgruppe sind Privatpersonen. Letztendlich sind wir alle irgendwo Privatpersonen. Und da geht es eben darum, auch zu zeigen, was es alles Spannendes sich schon tut. Ich bin ein sehr positiver Mensch. Ich will jetzt nicht rumjammern, was schlecht ist, sondern ich gucke eher, wie kann ich dazu beitragen, dass ich anderen Leuten Informationen liefere, die eventuell zu Lösungen führen. Und auch im privaten Bereich kann man ja gucken, was gibt es denn für neue Sachen? Passt das eventuell für mich? Kann ich meinen eigenen Lebensstil ein bisschen anpassen? Da möchte ich einfach Inspiration liefern. So, und jetzt schlage ich wieder die Brücke zu dem Buchprojekt, was wir mit den Schülern hatten. Was ich jetzt schauen werde, ist, ob ich nicht mit den Schulen zusammenarbeiten kann, um auf Basis dieser Chili Picks den jungen Menschen zu zeigen, was es denn schon alles gibt. Weil ich glaube, was für die Jungen auch schwierig ist oft, was ich aus dem eigenen Umfeld gehört habe, ist, was mache ich denn nach der Schule? Mache ich eine Ausbildung, studiere ich, was studiere ich? Und ich glaube, die Fragestellung ist zu kurz gefasst. Ich glaube, die Fragestellung muss lauten, was will ich später in meinem Leben bewirken können? Und dann suche ich mir aus, was ich mache, weil das ist wieder das Vehikel, was mir das Werkzeug liefert, um das bewirken zu können, was ich machen will. In meinem Familienkreis hat es gut funktioniert mit 2 meiner Nichten. Mit denen ich mich einfach auch, bevor sie mit der Schule fertig waren, mit dem Gymnasium, habe ich mich einfach mit ihnen unterhalten. Was wollt ihr denn mal später bewirken in eurem Leben? Und habe dann Anregungen gegeben, was sie eventuell machen könnten. Nur Anregungen. Die Entscheidung treffen die Kinder dann selber. Aber genau, das war jetzt die lange Antwort auf deine Frage mit dem Buchprojekt. Und ich glaube, das wäre, um auf den Chili Picks aufzubauen und zu zeigen, was die Schüler alles machen können, wäre eine schnellere Lösung, weil Bücher und Romane schreiben dauert doch sehr lange.
Ich schlage jetzt mal den Haken wieder zurück zu der Thematik von unserem Podcast, weil du hast jetzt auch gerade das Warum angesprochen und ich finde es so schön, dass jetzt nicht nur durch die Sachen, die ich lese, sondern auch wenn ich mich jetzt hier im Podcast mit den Selbstständigen unterhalte, dass ich feststelle, dass das Warum das Wichtigste ist, nicht so wie wir es in der Schule bekommen, gezeigt bekommen, irgendwie auswendig lernen und dann auf Fehler fokussieren, sondern dass es darum geht, einfach erstmal zu gucken, wie du es gerade, du hast es jetzt nur anders formuliert, aber letzten Endes ist es das Warum und dass das eigentlich zum Erfolg, wie immer man Erfolg definieren mag, aber zumindest zur Zufriedenheit führt, dass man das, was man macht, ja auch gerne macht. Ich würde jetzt aber nochmal gerne ganz an den Anfang zurückgehen, deiner Selbstständigkeit, weil es ja auch viel in dem Podcast darum geht, mit welcher Motivation man in die Selbstständigkeit startet. Jetzt war das bei dir natürlich, ich habe ganz oft Burnout als irgendwie die Ausgangssituation. Jetzt hat bei dir das ja noch ein bisschen, ist noch ein bisschen weitergegangen und hat noch Schicksalsschläge noch mit dazugebracht natürlich. Aber wenn du jetzt so drüber nachdenkst, wärst du auch in die Selbstständigkeit gegangen, wenn du das jetzt nicht gehabt hättest? Oder war das wirklich der ausschlaggebende Punkt, dass du angefangen hast, über dein Leben nachzudenken und dir gesagt hast, so, ich muss irgendwas anders machen?
Das ist eine schwierige Frage. Also ich weiß es nicht, eventuell nicht, weil man natürlich auch in so einem gewissen Fahrwasser drin ist. Also ich habe verschiedene Jobs gehabt und den Job, den ich hatte, bevor ich mich selbstständig gemacht habe und bevor auch das alles passiert ist, den habe ich sehr gerne gemacht. Der war spannend, ich bin in der Weltgeschichte rumgereist, ich habe wahnsinnig spannende Persönlichkeiten kennengelernt, ich habe mich mit neuesten Technologien auseinandersetzen können und da ist man natürlich in einer sehr gemütlichen Situation, will ich mal sagen. Der Job macht Spaß, natürlich macht er nicht zu 100% Spaß, du hast auch mal wieder Tage, wo es nicht so toll ist, aber ich für mich sage immer, wenn es allein schon 60-70% sind, die mir Spaß machen, dann geht es mir wahrscheinlich besser als vielen anderen Leuten. Und wenn man akzeptiert, dass nicht alles Sonnenschein ist, dann ist das sehr, sehr viel. Oder bei mir würde ich mal sagen, waren es bestimmt auch 80%. Von daher weiß ich nicht, ob ich mich selbstständig gemacht hätte, auch wenn ich es wollte. Weil dieses Wollen muss ja dieses gemütliche Gefühl und mir geht's gut und ich habe ein gutes Einkommen, muss ja das irgendwie ausgleichen. Weil sich selbstständig zu machen bedeutet ein Risiko. Das heißt, du springst ins kalte Wasser, vielleicht macht man sich einen Plan davor. Aber so viel Plan macht man sich wahrscheinlich nicht unbedingt. Also viele, mit denen ich mich unterhalte, machen es ähnlich wie ich. Die sagen, ich habe eine Idee, jetzt lege ich einfach mal los. Und dann gucke ich mal, ich reagiere, ich habe mir ein bisschen ein Fahrwasser gemacht, wo ich rein will. Aber ansonsten schaue ich mal, wie sich die Sache entwickelt. Und da glaube ich, wenn ich ehrlich zu mir bin, weiß ich nicht, ob ich mich so schnell selbstständig gemacht hätte. Und ich find's ja gut. Im Nachhinein bin ich froh, dass die Situation so war. Ich habe einfach was Positives draus machen können.
Wie ist es denn dir seitdem gegangen? Weil jeder von uns erfährt ja Rückschläge in der Selbstständigkeit. Also ich bin mir sicher, das war bei dir auch so. Ja, wobei, also ich kann mich ja täuschen, aber wie gehst du denn mit Rückschlägen um? Also ich meine jetzt mal abgesehen von dem ganz krassen Rückschlag, den du ja gleich am Anfang der Selbstständigkeit hattest, aber hast du bestimmt auch schon etwas gelernt und mitgenommen und was dir dann auch vielleicht bei den anderen Rückschlägen noch geholfen hat. Wie ist da so deine Einstellung dazu?
Also das war auch ein Iterationsprozess, würde ich mal sagen, weil gerade die ersten Jahre nach der Selbstständigkeit, ich meine 2009 war ja auch noch das Nachbeben der Wirtschaftskrise damals zu spüren, also vielleicht nicht unbedingt die beste Zeit, um sich selbstständig zu machen. Aber trotzdem, ich habe in den Jahren danach auch immer wieder noch Termine, einwöchige Termine im Krankenhaus gehabt. Ich möchte es mal gerne so nennen. Und dann habe ich mich damit beschäftigt und habe gesagt, das kann ja nicht sein. Ich kann ja jetzt nicht jedes Jahr eine Woche im Krankenhaus verbringen, nur weil ich irgendwie eine Entzündung habe. Ich muss den Grund finden dafür. Und der Ingenieur in mir hat natürlich wieder recherchiert, womit kann das zusammenhängen. Und ich habe herausgefunden, was die Chinesen schon seit Tausenden von Jahren wissen, dass das Gehirn und der Darm sehr stark verbunden sind. Also eigentlich heißt es, der Darm ist unser zweites Gehirn. Und alles, was wir nicht verarbeiten, führt natürlich dazu, dass der Darm sich dann auch unfreundlich behandelt fühlt und dann reagiert er natürlich. Und nachdem ich das wusste, das geht auch in dieses Thema Mindfulness rein, Meditation, alles das, was wir jetzt haben, habe ich mir quasi so erarbeitet, ohne dass ich das Mindfulness genannt habe. Und ich weiß jetzt einfach, ich muss mehr auf meinen Körper hören, wenn ich Anzeichen merke. Und ich habe gewisse Gegenmittel. Ich sage immer, mein Körper ist mein bester Drogendealer. Ich bin kein Mensch, der Drogen nimmt, abgesehen von einem Glas Wein oder ab und zu mal eine Zigarette. Für die Kinder bitte rausstreichen. Aber wir haben so viele Hormone in unserem Körper, die steuern, wie wir uns fühlen. So, das heißt, ich habe gelernt, wenn es mir nicht gut geht, weil ich einen Rückschlag habe. Ich habe irgendwas rausgeschickt, ich erwarte einen Auftrag, mein Angebot wird nicht angenommen. Das hätte mich vor 10 Jahren fast am Boden zerstört, weil ich es vielleicht auch sehr persönlich genommen habe. In dem Fall denke ich mir, es gibt so einen schönen Spruch, der heißt No. Also wenn dir jemand Nein sagt, dann heißt es im Englischen übersetzt Next Opportunity. Dann war es nicht das Richtige. So. Und um dieses schlechte Gefühl, was jeder automatisch bekommt, weil wenn man abgelehnt wird, ein bisschen gegenzusteuern, ist, dass ich rausgehe in die Natur. Ich gehe walken, ich gehe joggen, ich mache Sport, weil ich weiß, nach spätestens 40 Minuten fängt mein Körper an, bestimmte Hormone auszuschütten, die mir helfen, dass ich mich besser fühle. Und die Natur sowieso. Also ich lebe zum Glück auf dem Land, da kann ich das recht schnell machen. Und das ist mein Gegenmittel. Und deswegen sage ich, ich brauche keine zusätzlichen Hilfsmittel, sondern alles, was ich brauche, hat mein Körper in sich. Ich muss ihn nur dazu bringen, dass er es freisetzt.
Du rennst bei mir gerade offene Türen ein. Ich bin ja Gesundheitscoach noch nebenher. Und das ist alles, was du gerade gesagt hast, unterstütze ich. Ja, liebe Zuhörer, alles nochmal zurückspulen und nochmal anhören. Und gerade weil du auch jetzt das Thema Achtsamkeit und Mindset angesprochen hast, darum geht es ja auch viel in dem Podcast. Was würdest du sagen, hat dir da jetzt nochmal geholfen? Hast du bestimmte Fortbildungen gemacht? Hast du oder bestimmte Bücher, bestimmte Lehrer?
Ich habe viel eben recherchiert, also auch mehr wieder aus der wissenschaftlichen, technischen Seite. Was gibt es denn in dem Bereich Forschung, was das erklären könnte? So wie ich vorhin gesagt habe, wo ich rausgefunden habe, Rothaarige und bitte alle Rothaarigen aufmerken. Manche Schmerzen fühlen wir einfach nicht so, deswegen ist es noch wichtiger, auf unseren Körper zu hören, wenn er kleine Zeichen gibt. Was ich auch noch dazu sagen möchte, ein ganz wichtiger Hinweis, den mir meine Mutter gegeben hat und der ich denke, mein Leben zu verdanken habe damals in der Situation, war, wenn Wärme Schmerzen verursacht, dann unbedingt zum Arzt gehen. Weil ich habe damals, als ich diesen nicht erkannten Blinddarmdurchbruch hatte, mir ein Körnerkissen gemacht und habe mir das auf den Bauch gelegt, weil ich dachte, ich habe Muskelkater oder ähnliches. Und dann kamen die Schmerzen. Und deswegen bin ich ins Krankenhaus. Und die Ärzte haben damals gesagt, es war 5:05. Also eben das auch nochmal so als kleiner Tipp vielleicht. Wenn Wärme Schmerzen verursacht, besser jemanden das anschauen lassen.
Ja, ich unterstütze vor allem auch den Punkt, den du genannt hast, gerade im Zusammenhang auch mit deinem Blinddarm, dass viele Gefühle oder Stress sich ja im Körper manifestieren und dass du letzten Endes für alle Krankheiten eigentlich eine psychische Ursache finden kannst. Und mit psychisch meine ich jetzt nicht pathologisch, weil viele dann gleich denken, ich schicke sie zum Psychiater deswegen. Nein, ich rede einfach darum, wie du es gesagt hast, unser Darm ist das zweite Gehirn, Punkt. Also es gibt einfach den Vagusnerv, der verbindet das Hirn und den Darm, Punkt. Also das ist ja alles wissenschaftlich. Und wenn wir jetzt aber jetzt nochmal die Brücke schlagen zur Motivation auch, wie hat sich denn dein Leben sonst verändert, seit du selbstständig geworden bist, weil wir auch viel darüber reden, wie man den Ausgleich eben schafft. Weil ich meine, klar, du achtest jetzt ja schon mal mehr, auch durch diese ganzen Krankheitsgeschichten. Aber was implementierst du noch so? Und vor allem, weißt du, auch dieser Ausgleich mit deiner Familie, ja, deinem Partner oder wie schaffst du es da, den Ausgleich zu halten?
Also was ich natürlich festgestellt habe, ist, dass Selbstständigkeit auch eine Achterbahnfahrt ist. Weil nicht alles so planbar vorherläuft. Gut, wenn man angestellt ist, ist es auch nicht unbedingt eine Autobahnfahrt auf der Geraden. Aber ich glaube, die Sicherheit ist ein bisschen eine andere, als wenn man selbstständig ist und doch von unterschiedlichen Aufträgen abhängt. Und was ich gelernt habe, ist, damit besser umzugehen, indem ich mir gesagt habe, ich meine, das hat natürlich auch seine Zeit gedauert, indem ich mir an schlechten Tagen, nachdem ich Sport gemacht habe oder ähnliches, auch immer gesagt habe, bis jetzt ist die Anzahl der Tage, die ich überlegt habe, immer noch 100%. Also es ist auch ein bisschen sich selber vielleicht auch vor den Spiegel zu stellen und sich selber zu ermutigen. Das ist natürlich schwierig und ich schaffe das auch nicht jedes Mal. Aber je öfter ich es versuche, desto öfter schaffe ich es irgendwo. Und bei den ganz schlechten Tagen, dann sage ich einfach, es ist okay. Ich darf auch mal einen schlechten Tag haben. Ich darf mich einfach mal auf die Couch legen, die Decke über den Kopf ziehen. Ich weiß, morgen wird's wieder besser. Und dann habe ich kein schlechtes Gewissen, weil ich einen Tag mal nichts gemacht habe. Oder weil ich vielleicht mal Nachmittag mir freigenommen habe und nichts gemacht habe. Ich glaube, das ist auch ein bisschen was, um dann den Druck rauszunehmen. Und meine Familie hat das natürlich auch über die Jahre mit begleitet und auch das Verständnis dafür aufgebaut, dass bei mir jetzt nicht jeder Tag von, was weiß ich, dieses typische 9-5 ist, sondern dass ich an manchen Tagen länger, an manchen vielleicht aber dann auch wieder kürzer oder dass ich mir gewisse Sachen freischaufeln kann, wenn ich es vorher weiß. Und was ganz wichtig ist, wenn ich sage, wir haben Urlaub, dann sage ich, okay, ich muss zwar einmal am Tag kurz in die E-Mail schauen, aber das mache ich zu ganz bestimmten Zeiten und danach nicht mehr. Also, dass man sich auch Silos baut, dass man sagt, okay, im Urlaub habe ich von den 14 Stunden, die ich wach bin, ein 13-Stunden-Silo, wo ich nicht arbeite. Wo ich einfach mit der Familie was unternehme. Mein Mann wandern gehe, raus in die Natur. Es kann mal den Extremfall geben, wo ein Kunde sagt, da ist jetzt dringend was zu tun. Aber ich sage dem Kunden auch immer, es gibt eine Eskalationsstufe, wenn ich im Urlaub bin. Und ich sage, nur wenn die Hütte brennt und ihr der Meinung seid, ich bin die Einzige, die helfen kann, dann ruft mich an im Urlaub. Und das bewirkt aber auch, dass die Kunden sehr genau drüber nachdenken. Ist sie dann wirklich die Einzige? Vielleicht auch müssen wir uns die Blöße geben, dass sie als Externe die Einzige ist. Und das ist vielleicht auch ein bisschen psychologisch ein kleiner Trick, damit die Kunden drüber nachdenken und damit man sich auch diese Freiräume schaffen kann.
Mhm. Grenzen setzen, ja, das ist ein sehr gutes Stichwort. Ich würde nochmal auf das Thema Ermutigen zurückkommen, weil du hast jetzt davon gesprochen, sich selbst natürlich zu ermutigen, aber wie war es denn so, wie hat denn das Umfeld reagiert, als du dich selbstständig gemacht hast? Ja, gab es da nur Unterstützung oder gab es da auch ordentlich Gegenwind?
Ja, das war sehr interessant und auch die Reaktionen sprechen ja für sich, was ich auch über die Zeit gelernt habe. Das heißt, es gab einige, die fanden es super, haben mich total unterstützt, haben die Bücher natürlich gleich gekauft und bewertet oder ähnliches. Aber es gab auch welche, die sehr kritisch waren und die auch nach einer Weile in Frage gestellt haben, ob ich denn überhaupt in der Lage bin, Erfolg zu haben. Was mich natürlich sehr stark getroffen hat. Je mehr ich aber drüber nachgedacht habe, habe ich mir gedacht, viele Sachen, die andere einem sagen, sind ja so ein bisschen ein Spiegel von dem, wie sie selber über sich denken. Das heißt, ich habe mir dann bei solchen Kommentaren gedacht, ist es in Ordnung? Weil eventuell würden sie sich selber nicht trauen, diesen Schritt zu machen. Und deswegen reflektieren sie das mir gegenüber. Und wenn ich scheitern würde, wäre es für sie eine Bestätigung, dass sie es erst gar nicht angefangen haben, weil sie würden es nicht schaffen. Klingt jetzt vielleicht ein bisschen krass, aber mein gut, der eine oder andere Kommentar, den ich bekommen habe, der war auch krass und ich habe es für mich einfach dann so interpretiert. Ich habe über die Jahre dann mich nicht mehr so einnehmen lassen von diesen Kommentaren und habe die zur Seite gesetzt und habe auch die ein oder andere Netzwerkbeziehung dann einfach abgebrochen, weil ich gesagt habe, sie tut mir nicht gut. Grenzen setzen sind wir wieder dabei und ich denke auch, es ist so im Leben, man geht immer eine bestimmte Zeit lang zusammen und manchmal ist dann irgendwann der Zeitpunkt gekommen, wo man getrennter Wege geht, was in Ordnung ist. Das ist ohne Wertung, sondern es ist einfach so. Und je mehr man das akzeptiert, glaube ich, desto besser kommt man auch damit klar dann. Weil es kommen auch wieder neue Personen ins Leben rein, die Bereicherung bringen.
Ja, du bestätigst gerade alles, was ich zu dem Thema auch inzwischen weiß. Zum einen, dass sich der Freundeskreis ändert einfach. Und wir haben auch immer wieder die Thematik, dass das Umfeld immer stärker ist als das Talent. Und dass wenn du etwas bewirken willst oder etwas ändern willst, musst du halt manchmal das Umfeld ändern. Und das ist natürlich jetzt nicht immer leicht, aber tatsächlich ist es ein Faktor, der enorm wichtig ist. Und das ist etwas, was man lernen muss im Laufe auch der Selbstständigkeit.
Wenn ich noch eins einwerfen darf, und zwar der enge Freundeskreis, wenn der bleibt, dann weißt du, dass du den richtigen hast, was bei mir der Fall war. Also ich muss wirklich sagen, die engen Freunde, die ich vorher hatte, sind immer noch die gleichen, die ich heute habe. Da hat sich nichts geändert, sondern es war eher so im zweiten Ring, sag ich mal, im guten Freundeskreis. Nicht der engste, sondern im guten und später dann auch bei den teilweise im ehemaligen Kreis des Angestellten-Daseins, ob das jetzt Kollegen oder Kunden waren, sei mal dahingestellt.
Ja, ich muss auch immer an das, was du gesagt hast, jetzt mit der Reaktion denken, weil in meinem Kopf kamen dann sofort auch ein paar Bilder, wo ich mir dachte, da trennt sich die Spreu vom Weizen, weil du merkst einfach in der Reaktion so, wer unterstützt dich gerade und wie ist die Reaktion? Es ist sehr schön. Es ist auf jeden Fall sehr, sehr richtig. Sehr, sehr richtig.
Wenn ich noch eine Anmerkung machen darf, das wollte ich nämlich auch gerade noch sagen. Ich habe zu Beginn meiner Selbstständigkeit bin ich über ein Bild gestolpert. Instagram war da noch gar nicht so groß, aber dieses Bild zeigt zwei Personen, die einen Tunnel graben. Und hinter der Wand von dem Tunnel ist ein Diamantenhaufen. Ist sehr plakativ, aber ist egal. Und dieser Tunnel zeigt unten einen Mann, der noch gräbt, der noch relativ weit entfernt ist von den Diamanten. Und oben drüber ist eine Person, die gegraben hat, die ganz nah dran ist, das nicht sieht, die Schaufel schultert und sich umdreht und geht. Und ich sage mir jeden Tag, seit 2009, ich will die obere Person nicht sein. Und das treibt mich an, lässt mich weitermachen, auch nach Rückschlägen. Weil wann wissen wir denn, wann wir Erfolg haben? Ich meine, in der Startup-Welt heißt es immer fail fast. Ja, aber wenn du wirklich von deiner Idee überzeugt bist, ist die Frage, wie lange versuchst du es? Weil man kann ja Ideen auch anpassen. Ich muss natürlich gucken, wenn der eine Weg nicht funktioniert. Was kann ich denn, was habe ich für Stellschrauben, was kann ich ändern? Aber der Kern der Sache, wenn ich wirklich davon überzeugt bin und sehe, es ist ein Bedarf dafür da, wieso sollte ich ihn nach einem Jahr, nach einem zwei in die Tonne treten, nur weil ich nicht gleich auf der Rangliste Nummer eins bin?
Und was noch dazu kommt, ist, der Weg ist das Ziel. Der Spruch ist ja einfach wahr, weil bei Selbstständigen ist es, selbst wenn sie ihr Ziel erreicht haben, dann ist es ja nicht so, dass du dir denkst, oh, jetzt habe ich mein Ziel erreicht, jetzt mache ich nichts für den Rest meines Lebens oder mache immer nur dasselbe, sondern du suchst nach einer neuen Herausforderung, weil das ja auch so Selbstständige irgendwo ausmacht. Und es ist ja auch so schön, immer wieder festzustellen, wenn das Ziel nur das Geld ist, dann funktioniert es nicht, weil das ist kein Ziel. Das ist, wie du schon gesagt hast, da fehlt einfach das Warum. Und natürlich scheitern die dann sowieso von vornherein, weil die Ausgangssituation schon falsch ist. Aber ja, das Bild mit dem Tunnel, das kenne ich, das ist großartig, da hast du so recht. Da hast du so recht. Und ich möchte gar nicht wissen, wie oft im Leben es schon passiert ist, dass man irgendwas aufgegeben hat und hätte man einfach nur noch 2 Tage weitergemacht, wäre es vielleicht nochmal zu einem Wendepunkt gekommen.
Also das ist auch ein bisschen, ich habe mal in einem Startup selber gearbeitet, das ist schon ewig lange her. Und wir waren damals viel zu früh in der Zeit. Im Prinzip wollten wir damals sowas aufbauen wie Dropbox oder auch jetzt Google Drive, wie es es gibt, mit zusätzlichen Services. Wir waren aber viel zu früh am Markt mit der Idee. Und deswegen ist das Startup so die typische Kurve nach unten runtergegangen. Was ich mir jetzt denke ist, warum wir damals nicht versucht haben, etwas anderes dazuzunehmen, um die Zeit zu überbrücken, bis wir zum richtigen Zeitpunkt da sind. Also was bei mir zum Beispiel war, ich habe gesagt, ich habe mit dem Verlag angefangen, mit Romanen. Und das ist natürlich auch ein schwieriger Weg, einfach mal einen Verlag zu machen und Bücher rauszubringen. Ich komme ja gar nicht aus der Bücherwelt, außer dass ich selber ein Leser bin. Also musste ich lernen, dass es auch eine langfristige Geschichte ist. Gut, ich wollte das aber nicht aufgeben. Also was mache ich? Dann habe ich angefangen, Fachartikel zu schreiben, weil ich habe sehr viel Wissen. Ich habe dieses Wissen durch die ganzen Recherchen. Wieso soll ich daraus nicht einen Nutzen ziehen? So, dann habe ich als nächstes gedacht, okay, ganze Romane schreiben, dauert sehr lange, also schreibe ich Kurzromane. Geht kürzer. Sind natürlich auch kleinere Bücher, aber gut. Dann habe ich eben einen Kurzroman geschrieben. Und durch die ganzen Recherchen und auch das Kennenlernen und das Erweitern von dem Netzwerk kam eben dann die nächste Komponente dazu, nämlich diese Beratung. Das heißt aber trotzdem bin ich mir seit 2009 treu geblieben, weil ich habe ja den Buchverlag immer noch. Und ich habe einfach nur Sachen hinzugefügt, um den Weg dahin zu erweitern und auf ein größeres Fundament zu stellen, damit es sicherer ist. Und ich denke, das könnten auch viele Startups sich überlegen, bevor ich jetzt wieder alles zumache, wenn die Idee gut ist und es Kunden dafür gibt. Einfach ein bisschen verbreitern, das Fundament verbreitern und stabiler machen.
Ja, da kommen wir aber wieder am Punkt Kreativität an. Und das ist ja etwas, was ich sehr, sehr vermisse im Schulsystem. Und Kreativität, wie gesagt, ich habe das eh schon mal in meinem Podcast gesagt, dass Leute mit Kreativität immer irgendwelche Kunstwerke verbinden. Und ich mir denke, nein, du brauchst Kreativität, wenn du einfach in der Arbeitswelt vorankommen willst. Nee, absolut. Kommen wir nochmal auf die Charaktereigenschaften von Selbstständigen zu sprechen, weil jetzt hast du ein paar hast du ja eh schon genannt, so nebenbei. Und Disziplin habe ich rausgehört, Durchhaltevermögen habe ich rausgehört. Was würdest du denn jetzt noch sagen, was wirklich essentiell ist, damit man so als Selbstständiger einfach auch seinen Weg gehen kann?
Humor. Es gibt ja auch dieses schöne Bild, oder den schönen Spruch, kann Humor dein Problem schaden? Ich denke, das ist ganz wichtig. Natürlich funktioniert das auch nicht jede Stunde, jeden Tag, aber doch mit Humor geht man etwas leichter durch die Welt. Offenheit. Was ich auch gelernt habe, ist, Personen, die ich getroffen habe, da muss ich nicht immer gleich was draus ergeben. Ich interessiere mich dafür, was machen die? Und selbst wenn es jetzt ist, dass man sagt, ah, vielleicht haben wir jetzt gar keine Gemeinsamkeit, kann es sein, dass in einem halben Jahr, in einem Jahr irgendwas aufkommt und dann passt das zusammen. Also ein Beispiel ist eine Science-Fiction-Reihe, die ich mit dem amerikanischen Autor gestartet habe. Da geht es um das Thema Internet der Dinge, Smart City, Biotechnologien, Menschen klonen. Natürlich, weil es Science Fiction ist, kommen auch Zeitreisen drin vor. Und ich bin 2010 nach Boston geflogen und neben mir saß ein junger Mann, der hatte ein iPad in der Hand. Das iPad war damals ganz neu. Ich selber hatte noch keins und dann habe ich mich angefangen, mit ihm zu unterhalten. Sag ich, oh, wie ist deine Erfahrung? Was gefällt dir da dran? Was machst du so damit? Und der Flug nach Boston ist ja relativ lang und dann sind wir ins Gespräch gekommen und dann sagt er, ja, was machst du denn? Sag ich, naja, ich habe einen Buchverlag gegründet, den ich jetzt so gestartet habe. Und dann sagt er, ah, mein Kollege, der schreibt gerade einen Science-Fiction-Roman. Sag ich, hier ist meine Visitenkarte, gib sie ihm doch mal. Dann hat sich sein Kollege, Matthew Hart, hat sich dann gemeldet, sagt, ja, ich schreibe gerade, aber ich bin noch nicht fertig. Sag ich, gut, wenn du fertig bist, dann rühr dich einfach. Ein Jahr später, 2011, haben wir uns in New York zur Buchmesse getroffen und haben entschieden, dass wir seine Bücher zusammen verlegen wollen. Das alles, weil ein junger Mann neben mir mit dem iPad gesessen ist. Also das wieder so als Zeichen Offenheit. Auch zum Beispiel Uwe, dein Partner, mit dem ihr den Podcast macht hier, den habe ich kennengelernt, als wir eine Benefizparty gemacht haben, bei uns im Landkreis, mein Mann und ich. Und wir waren auf der Suche nach einem DJ. Und ich habe einfach mal gesucht und bin dann auf den Mr. Clue gekommen, DJ Mr. Clue. Und den Film The Clue fand ich schon immer super. Also hat gleich irgendwie, dann habe ich mit Uwe telefoniert und ich weiß nicht, das war so, alle, die Uwe kennen, die wissen, er ist einfach ein super lieber Mensch, wo man gleich von Anfang an merkt, es passt. Also man ist da irgendwie auf der gleichen Wellenlänge. Dann haben wir uns getroffen. Und aus dem haben sich dann auch noch andere Sachen ergeben. Also Uwe hat zum Beispiel einen Soundtrack zu einem Buch mitproduziert, den wir gemacht haben. Das ist aber nochmal eine Geschichte, so viel Zeit werden wir gar nicht haben. Ein Spionageroman, zu dem es sehr, sehr viel zu erzählen gibt. Und seitdem haben wir immer wieder Kontakt gehalten. Und jetzt auf einmal macht Uwe Podcasts. Also ich finde es auch super spannend, wie er so seinen Weg geht, weil er hat auch wahnsinnig viele Facetten. Gefahrgutberatung, die er macht. Es spricht mich als Technologen natürlich wieder an. Dann Musik. Mein Nachname Musik heißt auch der Musiker. Also da haben wir schon irgendwie die Verbindung. Jetzt macht er mit dir, Silvia, macht er den Podcast. Also ich finde es auch super spannend, welchen Weg er in der Zeit gegangen ist und jetzt auch mit dir geht. Und genauso denke ich, ist es, wenn wir auf Leute treffen, einfach sich interessieren, offen sein, weil man weiß nie, was sich ergeben kann. Weil man trifft auch auf Leute, wo man denkt, passt jetzt nicht so, aber es ist auch okay. Dann kann man trotzdem noch was lernen daraus.
Ich finde, dass das Thema Offenheit ist völlig unterbewertet, weil letzten Endes ist es nichts anderes als Netzwerken. Das, was du gerade beschrieben hast, dieses Offenheit ist nichts anderes als Netzwerken. Und was ich so schade finde an Deutschland, muss ich ehrlich sagen, es ist so viel schwieriger als in anderen Ländern, weil ich möchte nicht den Unmut der Zuschauer jetzt provozieren, aber die Deutschen sind ein bisschen verklemmter als der Rest der Welt, habe ich manchmal, oder reservierter, sagen wir reservierter. Und weil ich wie du es gerade beschrieben hast, ja, wenn ich in ein anderes Land reise, ja, dann sitze ich da und kann mit jedem ein Gespräch anfangen. Und es ist so viel einfacher. Und in Deutschland habe ich manchmal das Gefühl, wenn ich das mache, dann sind die Leute misstrauischer. Die denken, ich will ihnen dann was verkaufen. Und ich denke mir, nein, ich wollte mich nur unterhalten. Danke fürs Gespräch. Und ich finde aber, das muss man lernen. Und ich meine, das ist jetzt, gilt natürlich nicht für alle Deutschen, um Gottes Willen. Aber in Deutschland gibt es halt meiner Erfahrung nach weniger Selbstständigkeit als woanders, weil es halt nicht so gefördert wird. Und das ist ja auch der Grund, warum wir diesen Podcast machen, weil wir gesagt haben, es kann ja nicht sein hier, wir müssen das irgendwie fördern, die Leute trauen sich viel zu wenig. Und ich finde es so großartig, was du am Anfang gesagt hast, dass du dich nicht hingesetzt hast und irgendwie ein Jahr lang einen Businessplan geschrieben hast, um dann, damit ja alles hieb- und stichfest ist, weil bei wem ist denn der Businessplan, entwickelt sich nie so, wie man ihn geschrieben hat, sondern einfach mal anfangen und dann guckst du schon, wo der Weg hingeht. Und wenn du hinfällst, stehst du auf und gehst weiter.
Da gibt's ein super Zitat, ich bringe es jetzt wahrscheinlich nicht hundertprozentig hin, von Malcolm Forbes, der mit das Forbes-Magazin gegründet hat. Und zwar, ganz frei übersetzt, ich kann das nochmal nachgucken. Vielleicht können wir das in der Pause auch nachgucken. Wer in der Geschäftswelt nicht an Fiktion glaubt, hat noch nie einen 5 Jahre alten Businessplan gesehen. Und das ist immer mein Argument. Also ich habe das in meinen Präsentationen drinnen, wenn die Leute sagen, ja, wieso machst du Bücher mit Fakten und Fiktion? das ist dann mein Argument. Und auch, warum hat das in der Businesswelt was verloren? Weil ich sage zum Beispiel auch, die Bücher sind für Endkunden genauso wie für Geschäftsleute relevant. Weil A, Technologie mit drin vorkommt, aber letztendlich sind wir alle irgendwo Konsumenten. Genau, aber ja, danke, dass du mich daran erinnert hast. Ich gucke dir nochmal nach.
Sehr schön. Ich möchte an dieser Stelle aber auch noch dazu sagen, natürlich geht es jetzt nicht darum, dass ich irgendwie sage, jeder Businessplan ist schlecht, um Gottes Willen. Die haben ja ihre Daseinsberechtigung. Aber eben dieses dran festhalten so und dieses total konservative Denken ist halt, da sind wir wieder beim Thema Kreativität. Ja, je konservativer du denkst, desto weniger kommst du voran. Du musst einfach auch was riskieren.
Also ich weiß, was ich damals gemacht habe, war, auch zu überlegen, ganz, ganz einfache Fragen. Und das geht wie so, jetzt kommen wir schon wieder, Wahnsinn, wir haben Themen hier. Das ist ein Verfahren, ein Prozess, den die Japaner gerne anwenden. Und zwar, sich zu überlegen, was kann ich gut, was kann ich nicht so gut, was will ich machen, was will ich nicht machen und wo habe ich einen Impact. Und wenn ich mir diese Sachen überlege und dann die Schnittmenge von diesen 5 Sachen nehme, dann habe ich im Prinzip das, was mich in meinem Leben erfüllen kann. Und sowas Ähnliches, ohne dieses Prinzip von den Japanern zu kennen, habe ich damals für mich gemacht. Dass ich mir einfach überlegt habe, wo bin ich wirklich gut drin? Was interessiert mich? Was interessiert mich nicht? Was kann ich nicht? Und so bin ich dann eben auf diesen Buchverlag mit Technologie gekommen. Und vielleicht ist das auch so ein bisschen die Vorbereitung zu einer Art Businessplan. Ich hatte da ja dann eine Idee. Ich habe vielleicht nur nicht, natürlich habe ich einen Businessplan in Zahlen mit Umsätzen, was will ich machen, aber Businessplan, wenn ich einen Businessplan für Startups oder für neue Produkte oder ähnliches schreibe, dann muss ich ja auch Recherche machen und das kann ein Dokument sein, das kann 40, 60 Seiten haben, weil es schon Sinn macht, sich natürlich im Detail zu überlegen, wie gehe ich an die Sache ran. Das ist aber dann eine speziellere Sache, die ich mache, wenn ich schon die konkrete Idee habe. Genau, also da hat der Businessplan natürlich seine Berechtigung dann.
Ich würde jetzt noch tatsächlich gerne etwas fragen, was ich mit noch niemandem besprochen habe in diesem Podcast, weil du mich draufgebracht hast auf Sprachen. Und ich persönlich stelle fest, dass die meisten nicht drumherum kommen, Englisch zu lernen. Und dass gerade bei Selbstständigen, die ein Unternehmen gründen, eigentlich ist das wirklich das A und O, weil jetzt, ich wollte dich nämlich fragen, ob du, für mich klang das jetzt, als ob du die Bücher ja dann auf 2 Sprachen verlegst, logischerweise, weil du wirst es ja nicht erst übersetzen ins Deutsche, um es dann zu verlegen. Aber übersetzt du sie dann auch oder verlegst du sie einfach in der Originalsprache und dann passt es so?
Also das kommt drauf an, jetzt zum Beispiel die Bücher mit dem amerikanischen Autor, mit Matthew Hart, die sind in Englisch verfügbar, die haben wir noch nicht ins Deutsche übersetzt. Das erste Buch habe ich in Deutsch geschrieben und dann ins Englische übersetzen lassen. Das habe ich nicht selber gemacht, da habe ich mir ein Team gesucht, war auch super damals zu der Zeit. Wir haben uns erst kennengelernt, das Team, also der Übersetzer und die Editorin, als das Buch schon fertig war. Wir haben einfach übers Internet zusammenarbeiten können. Und den Spionageroman oder die Kurzromane, die lasse ich dann übersetzen. Beziehungsweise der Spionageroman, den habe ich parallel mit dem Autor geschrieben. Er hat in Englisch und ich in Deutsch. So konnten wir das Buch gleichzeitig in beiden Sprachen rausbringen. Das war also kein Übersetzungswerk, sondern das war ein Co-Creation-Projekt, was wir gemacht haben. Aber wie gesagt, zu dem Buch wäre es wahrscheinlich, da gibt es so viel zu erzählen, das würde jetzt für heute wahrscheinlich zu kurz sein.
Ja, schade. Darüber reden wir nach dem Podcast.
Und wir können schon auch, also ich kann schon gerne erzählen. Und wie gesagt, den Newsletter, den Chili Picks, machen wir auch gleich Deutsch-Englisch, weil ich einfach sage, so können wir mehr Leute erreichen.
Genau, weil man darf ja auch nicht unterschätzen. Ich finde schon, weil potenzielle Kunden, egal was du machst, aber es gibt so viel Migration mittlerweile und nicht, dass ich da ein politisches Thema draus machen will, sondern einfach der Fakt ist, es gibt extrem viele Menschen, die Englisch am ehesten zur Verständigung nutzen. Das heißt, wenn du deine Sachen einfach zweisprachig anbieten hast, erweitert sich dein Markt. Punkt. Und genau, also insofern, wir werden auch für die Zuhörer, sage ich jetzt nur dazu, in unseren Social Media Posts natürlich deinen Verlag verlinken und auch den Soundtrack. Das ist sehr, sehr spannend und du hast mich jetzt vor allem neugierig gemacht. Und ich bin ein großer Sci-Fi-Fan, muss man ja dazu sagen. Hier Doctor Who und Star Trek und alles Mögliche. Also insofern, genau. Aber jetzt kommen wir ganz weit weg vom Thema. Ich würde jetzt sagen, dass wir jetzt zum Ende kommen für heute. Aber es wird eine Wiederholung geben. Und zwar, weil ich würde gerne tatsächlich dann vielleicht noch eine spezielle Podcast-Folge mit Autoren machen, weil ich jetzt ein paar kenne und wo vielleicht wir auch dann zusammenkommen. Können uns die Zuhörer ja auch gleich die Meinung dazu sagen, ob sie da Lust drauf hätten, dass wir so eine Runde machen. Genau. Aber kommen wir jetzt zur abschließenden Frage. Und zwar, wenn du mit einer beliebigen Person aus der Menschheitsgeschichte einen Tag verbringen könntest, wer wäre das und warum?
Boah. Es gibt so viele spannende Persönlichkeiten. Also dadurch, dass ja zwei Seelen in meiner Brust schlagen, wie man immer so schön sagt, also einmal die kreative Seite und einmal die Ingenieurs- und technische Seite, gibt es natürlich in beiden Welten etwas. Wenn ich mir die technische Seite anschaue, dann fallen mir spontan Marie Curie ein oder auch Albert Einstein, wobei aus deren Sicht ich vielleicht... ja, keine Ahnung. Ich weiß nicht, ob sie mich als Gesprächspartner so unbedingt kennenlernen wollen würden. Aber die zwei fallen mir spontan ein, wenn ich jetzt in die kreative Seite gehe. Und ich bin einfach ein, ich liebe Spionage. So wie du sagst, du bist in Richtung Sci-Fi unterwegs. Für mich, das Genre der Spionageromane ist einfach das, was mich am meisten fasziniert. Und da gibt es zwei Autoren. Das eine ist Jean Le Carré, der ja leider schon von uns gegangen ist, aber ich habe fast alle seine Bücher gelesen, die meisten davon in Englisch, weil ich finde, dass seine englischen Originaltexte recht schwierig ins Deutsche zu übersetzen sind, also immer Hut ab an die Übersetzer auch. Und was ich bei seinen Büchern faszinierend finde, ist, wie er die Spannung aufbaut. Das haben wir uns bei unserem Spionageroman haben wir uns das ein bisschen so abgeguckt. Das ist jetzt nicht so wie bei Actionfilmen, ich sage jetzt mal Mission Impossible, Stirb langsam oder ähnliches, boom, wo sofort irgendwelche Autos explodieren oder Bomben in die Luft gehen, Hubschrauber hin und her fliegen, sondern er fängt ganz leise an und dann steigert sich das immer weiter und verknüpft da noch einen Handlungsstrang mit hinzu und verbindet das alles so und am Schluss kommt die Auflösung. Und das finde ich einfach faszinierend, das ist ja ein richtiges Handwerk. Und wenn man auch überlegt, dass er ja selber, also Jean Le Carré jetzt, selber im Staatsdienst gearbeitet hat und auch im Spionagebereich selber tätig war, da würde mich natürlich wahnsinnig interessieren, wie er seine Ideen entwickelt hat, weil ich denke, dass er ja da immer noch Kontakt zu dieser Welt hatte, als er dann Autor war. Und der zweite, das ist jetzt nicht rein Spionage, aber geht auch mehr in den Technologiebereich, ist Michael Crichton. Viele kennen ihn vielleicht von Jurassic Park oder Ähnlichem, aber der hat auch sehr viele Bücher geschrieben zum Thema Technologie. Und eins, was mich mit am meisten fasziniert hat, ist The Terminal Man im Englischen. Im Deutschen heißt es Endstation, meine ich. Das hat er 1967 geschrieben. Und zwar geht es da um einen Serienmörder, der einfach einen Kick bekommt, wenn er Leute umbringt. Und um diesen Kick zu verhindern, bekommt er einen Computerchip implantiert. Und also ich kriege eine Gänsehaut, wenn ich dran denke, weil diesen Roman, der wurde 1967 geschrieben. Und wenn wir uns heute 2022 angucken, was in der Medizin gerade gemacht wird, wo die Forschung hingeht, wo Leute und Firmen wie, na, ich will den Namen nicht sagen, ist egal, was ich nicht befürworte, wo es darum geht, eben Chips in Menschen einzusetzen, dann denke ich mir, wie weit seiner Zeit war er voraus und was wir jetzt heute haben. Und deswegen wären das Personen, die ich super spannend finde und mit denen ich mich gern bei einem Glas Wein zum Abendessen unterhalten würde.
Das wäre eine gesellige Runde auf jeden Fall. Und was Carré angeht, ich bin bei dir. Ich habe den Ewigen Gärtner gelesen. Ich finde, das Ding könnte nicht aktueller sein heute. Ich empfehle jedem, der zuhört, der ewige Gärtner. Wer nicht Bücher lesen will, es gibt eine großartige Verfilmung mit Ralph Fiennes.
Yes, die ist auch super. Das
Voldemort in real. Und absolut, absolut, zieht euch das rein. Wunderbar, ich danke dir vielmals, Britta. Ich freue mich schon aufs nächste Mal.
Dankeschön, nein, hat mich wirklich sehr gefreut, dass ihr an mich gedacht habt. Und ich hoffe, das ein oder andere ist dabei, was eurer Zuhörerschaft nutzen kann. Und gerne, wenn jemand sagt, oh, er möchte nochmal ein persönliches Gespräch oder ähnliches, ihr werdet ja vielleicht die Daten da haben, ja, bin ich gerne bereit.
Silvia, liebe Britta, ihr habt mal wieder richtig Input reingehauen und das für einen perfekten Start in das neue Jahr. Das Thema mit dem Businessplan ist mir auch bekannt und es ist so wahr, was ihr gesagt habt. Das Wichtigste ist immer noch, sich zu überlegen, was kann ich gut, was nicht und was will ich machen und was nicht. Und daraus eine Schnittmenge zu bilden und wirklich zu schauen, was bewegt mich, was will ich in dieser Welt bewegen. In diesem Sinne, wenn ihr mehr über Casa Clu wissen wollt, schaut auf Facebook, LinkedIn, Instagram vorbei. Casa Clu eingeben und ihr findet alles über uns. Also, sei der Komponist deines Lebens.